Hallo und herzlich willkommen zu den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie schnell sich unsere Arbeitsrealität verändern kann. Homeoffice, hybride Modelle und flexible Arbeitszeiten sind für viele längst Alltag. Gleichzeitig krempeln Digitalisierung und künstliche Intelligenz ganze Branchen um, während neue Generationen ganz andere Erwartungen an Führung, Sinn und Unternehmenskultur mitbringen. Doch bei all den Schlagworten wie New Work, Agilität oder digitale Transformation stellt sich die entscheidende Frage, was bedeutet dieser Wandel wirklich für unseren Arbeitsalltag? Wie kann die gewaltfreie Kommunikation dazu einen Beitrag leisten, dass Unternehmen erfolgreich sind und gleichzeitig die Bedürfnisse der Menschen, die dort arbeiten, berücksichtigt werden? Maja Biersack begleitet seit vielen Jahren Unternehmen in Transformationsprozessen und kennt die Herausforderungen von Führungskräften wie auch von Mitarbeitenden und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Arbeit in Zukunft aussehen kann. Gleichzeitig ist sie Expertin für gewaltfreie Kommunikation und versucht, diese beiden Bereiche in Unternehmen zusammenzubringen. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und sprechen darüber, was Organisationen brauchen, um auch in einer unsicheren Zukunft handlungsfähig zu bleiben. Und natürlich geht es auch, wie immer in diesem Podcast, um die ganz praktische Ebene. Wie können wir Arbeit so gestalten, dass sie uns nicht ausbrennt, sondern inspiriert? Welche Fähigkeiten werden in der Arbeitswelt von morgen unverzichtbar sein? Und wo kann die gewaltfreie Kommunikation dabei ein hilfreiches Werkzeug sein? Und nun rein in das Thema und los geht's! Maja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview zu dem Thema GfK im Wandel der Arbeitswelt. Und gleich mal am Anfang die Frage, du arbeitest in einer Firma, Sodive, und ihr unterstützt Firmen, Organisationen, Unternehmen, diesen Wandel der Arbeitszeit ja besser hinzubekommen mit verschiedenen Tools, unter anderem die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Bevor wir auf die einzelnen Werkzeuge eingehen, was ist denn deine Definition vom Wandel der Arbeitszeit? Was bedeutet das genau? Was beinhaltet das alles?
Der Wandel der Arbeitswelt beinhaltet für mich, dass wir Antworten finden müssen auf die Herausforderungen, die uns die Welt im Moment stellt. Und das zeigt sich einerseits natürlich in der Arbeitswelt, aber auch in der gesamten Welt. Und über die Arbeit, über die Organisation zu gehen und dort einen Wandel anzuschieben, ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Hebel, auch Veränderungen in der Welt zu erzeugen. Und es ist getrieben von, eine Zeit lang wurde sehr viel der Begriff VUCA benutzt, für dass die Welt gerade sehr VUCA ist, im Sinne von volatil, ungewiss, sehr komplex, mehrdeutig. Man kann irgendwie gar nicht, versteht gar nicht vielleicht, was jetzt gerade das Wichtigste und Beste ist zu tun und dass da auch eine Überforderung eingetreten ist. Und die Antwort, die Strukturen, die im Moment da sind, also viel noch hierarchische Strukturen oder Matrixstrukturen, die können nicht mehr die Antworten geben für eine komplexe Welt und für eine volatile, eine Welt, die durch kleine Impulse, schnelle Veränderungen oder auch Veränderungen, die Geschwindigkeit der Veränderung verändert sich sehr plötzlich. Und das, was wir erfahren, ist alles auch unsicher. Und wir haben es erfahren irgendwie in der Corona-Zeit ganz extrem, wie auf einmal die Welt von heute auf morgen eine andere sein kann und wie sich das dann von heute auf morgen auf die Arbeitswelt auch auswirkt. Und wir haben aber auch eine eher langsame Veränderung in der Globalisierung, die war jetzt vielleicht eher langfristig. Die Digitalisierung läuft auch schon eine Weile, aber jetzt zum Beispiel wieder in der KI. Da explodieren die Tools, da explodiert alles und wie gehen wir damit um und was machen wir damit und es wird auch die Welt einfach nochmal, die Arbeitswelt extrem verändern und da einen guten Umgang mitzufinden und in eine Richtung zu gehen, die dann am Ende auch lebensdienlich ist. Also das finde ich ist immer das Wichtige oder finden wir auch als The Dive. Das ist auch der Purpose von The Dive, mit all unseren Aktivitäten dazu beizutragen, eine lebensdienliche Wirtschaft zu gestalten.
Ja, und mit dem Wandel der Arbeitswelt, was Digitalisierung angesprochen, KI wird aus meiner Sicht auch, so was ich mitbekommen habe, das Ganze nochmal extremst beschleunigen. Klar, Globalisierung haben wir schon lange, demografische Wandel,
Ja.
Flexibilisierung der Arbeitswelt, also das ist Homeoffice, Hybridmodelle, dann, ja, ich glaube auch das Thema Jung und Alt. Generationen, wo ältere Mitarbeitende in einer bestimmten, ja, vielleicht aufgehört haben zu lernen und halt ihr Studium oder ihren Beruf schon lange ausüben und die jungen Nachkommen mit ganz anderen neuen Werkzeugen, neue Art von Lernen, andere Dinge gelernt haben, die kommen zusammen. Und was ich auch immer mehr mitbekomme, wenn ich mich mit jungen Menschen umgebe, also zwischen 20 und 40, dass die halt einfach anders sozialisiert sind schon, wo auch Gefühle wieder Platz bekommen, dass der emotionale Intelligenz da eine andere Rolle spielt, auch die Art und Weise, wie sie leben möchten, im Vergleich zu der Welt, die jetzt noch vorhanden ist, vielfach. Und das bedeutet, dass es ein lebenslanges Lernen sein wird. Ich merke es ja selber als Trainer immer weiter, immer weiter. Und das ist natürlich die größte Herausforderung, denke ich. Dann ist dieses Offensein dafür, für Veränderungen. Und wenn ich die Gesellschaft anschaue, Veränderungen mögen Menschen nicht so gern, weil das bedeutet ja, es wird unbequem. Und das in der Arbeitswelt, dann ist eben eine Doppelbelastung da. Gesellschaftlich verändert sich etwas und in der Arbeitswelt verändert sich etwas. Und was mich interessiert jetzt, mit welchen Werkzeugen geht ihr rein? Also wie unterstützt ihr Firmen, Organisationen, um diesen Wandel in der Arbeitswelt hinzubekommen?
Also ich will noch mal kurz aufgreifen, was du gesagt hast. All das, was du beschrieben hast, was ich eingangs schon angefangen habe, was du jetzt noch weitergeführt hast, es ist einfach so vielfältig und es ist, glaube ich, für den einzelnen Menschen auch oft überfordernd. Und an der Stelle, glaube ich, ist dann die GfK wieder so wichtig, weil wir darüber, über die GfK wirklich wieder in Verbindung kommen können und im ersten Schritt in Verbindung mit uns selbst, was uns schon gleich viel mehr Klarheit gibt und mit uns selbst empathisch zu sein, eben in dieser herausfordernden Situation, in der wir alle sind, damit gut umzugehen und gleichzeitig aber auch in Verbindung miteinander. Also ich glaube, Unternehmen wurden sehr, sehr lange so gedacht, wir wollen jetzt hier alle sachlich und professionell sein und die Menschlichkeit, die hängen wir gerne an der Garderobe an, weil jetzt sind wir mal professionell und Emotionen haben da keinen Platz und also Bedürfnisse sowieso nicht, weil es geht eher darum, jetzt zu schaffen, produktiv zu sein und diese Richtung. Und das ist aber, glaube ich, ein großer Fehler, weil da, wo Menschen zusammenkommen, da wir sind Menschen, da sind Emotionen, da sind Bedürfnisse und wir verbringen einfach den Großteil unseres Lebens am Arbeitsplatz. Und da können wir nicht einfach diesen Teil mal für 8 Stunden abstellen. Also das funktioniert einfach nicht. Und wir bei The Dive, wir haben jetzt also es gibt verschiedene Ansätze, die wir verfolgen, aber es gibt ein Tool, ein Ansatz, der nennt sich The Loop Approach, wo wir Teams begleiten in eine wirksame Zusammenarbeit, effektive Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo wirklich Verantwortlichkeiten verteilt werden, wo eine große Klarheit geschaffen wird, wo wir einen klaren Purpose erarbeiten, wofür steht das Team einfach eigentlich? Und aber wo wir auch ganz stark in die Beziehungsräume reinschauen. Also wir unterscheiden, also genau das, was ich anfangs beschrieben hatte, wie man Organisationen vielleicht früher gedacht hat, wir gehen dann nur hin, um produktiv zu sein und dann gehen wir nach Hause und all unser Sinn des Lebens und so, den leben wir außerhalb unserer Arbeit aus, das verändert sich. Also du hattest auch die jüngeren Generationen angesprochen. die wünschen sich jetzt was anderes. Die wünschen sich teilweise auch mehr Sinn bei der Arbeit. Sie verbringen da viel Zeit. Sie wollen wirksam sein. Sie wollen vielleicht auch sogar Veränderung anschieben. Und diese Themen auch wirklich einzuladen und zuzulassen. Und wir unterscheiden eben nicht nur diesen Raum, der produktiv ist, sondern wir unterscheiden gerne in vier Räume, die wir angelehnt an das integrale Modell von Ken Wilber. Und da ist der Raum, den ich eben schon benannt habe, der operative Raum, wo wir viel unterwegs sind. Aber dann gibt es eben auch einen strukturellen Raum, wo wir uns Regeln setzen, wo wir klar machen, wer hat welche Verantwortlichkeiten. Und das ist alles Arbeiten an der Organisation. Das Operative ist Arbeiten in der Organisation. Und jetzt kommt der Teil dazu, der bisher eigentlich immer gefehlt hat, nämlich der Mensch. Und da gibt es auch wieder zwei Teile. Es gibt sozusagen den individuellen Raum, ich als Mensch, ich mit mir alleine, ich, wie ich wachsen will, mein Potenzial entfalten will. Und es gibt aber auch den Raum, den Beziehungsraum. Und den nehmen wir auch wirklich in Fokus, dass so ähnlich wie es Meetings gibt, wöchentliche Meetings, jour fix oder andere operative Meetings, gibt es bei uns eben auch Meetings im Beziehungsraum. Also, dass man wirklich sagt, wir können uns wirklich als Menschen mal treffen, und zwar nicht nur einmal im Jahr beim Betriebsausflug oder zweimal, wenn wir noch die Weihnachtsfeier dazu nehmen und das selbstorganisierte abends mal ein Bierchen trinken oder so, sondern eben wirklich in der Arbeitszeit organisiert, strukturiert, dass wir uns zusammensetzen und über Themen sprechen, die uns als Menschen betreffen. Und da nutzen wir Formate, da nutzen wir auch ganz viel die GfK. Und dieser Beziehungsraum, der soll eben auch wirklich zeitlich genauso berücksichtigt werden wie die anderen Räume, weil er eben auch ganz wichtig ist.
Das heißt, es braucht eine neues Denken bei der Führung, wenn es
Ja.
hierarchisch ist, dass sie Zeiträume in die Woche einplanen, wo das stattfinden kann.
Ja, genau.
Und nicht operativ irgendwas gemacht wird, sondern die zwischenmenschlichen Themen
Ja.
angeschaut werden.
Ja. Da, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es immer auch Reibung und dann gibt es auch Konflikte. Und ich meine, wir kennen das alle, wenn es ist immer Energie in einem Konflikt gebunden. Und wenn ich zur Arbeit gehe und schon bedrückt bin und denke, oh, und jetzt treffe ich den Kollegen wieder und oh, ich hoffentlich treffe ich den nicht und morgen muss ich aber einen Termin mit ihm machen, dann bindet es Energie, die eigentlich für die Arbeit zur Verfügung stehen könnte, für einen Flow, den ich haben könnte, für auch meinetwegen Fleißarbeiten abzuarbeiten, egal. Aber eben diese Bindung dieser Energie in Reibung in Konflikten, die können genau in diesem Beziehungsraum auch frühzeitig ausgeräumt werden. Deswegen nennen wir es auch manchmal ein bisschen wie Beziehungshygiene, dass es gibt ja immer die Situation, ach jetzt, das hat mich jetzt aber irritiert von meinem Kollegen, was er da jetzt gerade gesagt hat. Und dann ist die Situation vorbei. Ich habe selber vielleicht auch noch gar nicht Klarheit, wie ich das jetzt ansprechen kann. Ja, dann treffe ich ihn ein paar Tage später im Flur und merke, er ist total in Eile, jetzt kann ich es auch gerade nicht ansprechen. Dann gehen 2, 3 Wochen ins Land. Ich treffe ihn und denke, naja, also jetzt ist ja ein bisschen lächerlich, wenn ich dieses kleine Thema jetzt nach 4 Wochen anspreche. Und genau dafür sind diese Räume. Dort laden wir ein, im Sinne der Beziehungshygiene, genau diese Irritation anzusprechen. Wie ist es mir dabei gegangen? Ich würde gerne nochmal Klarheit haben, wie du das gemeint hast oder was bei dir dahinter stand. Worum ging es dir an der Stelle? Um eben zu verhindern, dass sich Sachen auftürmen und irgendwann tatsächlich zu einem Konflikt werden. Also sozusagen die Konflikte bearbeiten, ehe sie ein Konflikt sind. Eine Irritation schon ansprechen, ehe sie groß werden. Das ist ein Ziel des Beziehungsraums. Und ja, die Führungskraft, also es ist schon die Idee, dass dafür eben Zeit und Raum gegeben wird. Tatsächlich sind gar nicht so sehr die Führungskräfte diejenigen, die das vielleicht verhindern wollen oder so gar nicht, sondern es ist vielmehr die Gefahr, dass da dieser Termin im Kalender steht und dann nähert sich der Termin und dann geht da in irgendwelchen Kanälen rum, hast du ein Thema, habe ich? Ich habe auch kein Thema, ich habe auch keine Irritation, ich auch nicht. Ja, ich habe auch eigentlich gar nicht so viel Zeit, wollen wir den Termin nicht wegfallen lassen? Das ist die große Gefahr, dass wir dem oft nicht den Raum und Zeit selber geben unter der Last des operativen Geschäfts und gleichzeitig zahlt er extrem darauf ein, dass wir gut miteinander arbeiten können.
Ja, das kommt mir bekannt vor, weil meine Erfahrungswelt ist so, dass 8 von 10 Menschen es vermeiden, Konflikte anzusprechen, oder, also aus bestimmten Gründen natürlich, weil sie sich Bedürfnisse erfüllen nach Sicherheit, Leichtigkeit, nicht wissen, was kommt, wie sie damit umgehen können und so weiter. Oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, es braucht da auch ein Umdenken.
Ja.
Bevor wir, was mich interessiert, diese einzelnen Bereiche, die wir angesprochen haben, Digitalisierung etc., bevor wir das da anschauen, wie sich da auch die Kommunikation verändert, mal das große Ganze nochmal betrachten. Ihr geht in die Firma oder in die Organisation rein und arbeitet mit Teams.
Ja.
Es gibt ja, wenn es eine größere Firma ist, viele Teams und viele Hierarchien auf unterschiedlichen Ebenen Teams. Euer Ansatz ist, mit einem Team zu arbeiten oder mit mehreren Teams, in der Hoffnung dann, wenn es eine größere Organisation ist, dass sich dann das von unten nach oben eine Kultur verändert oder und dann irgendwann die ganze Firma so unterwegs ist. Oder wie ist da der Herangehensweise? Ich meine, das Ideal kann ich mir vorstellen, ihr arbeitet sofort mit der Führungsebene.
Ja.
Wenn ihr dürft, das ist klar, von oben nach unten. Aber wie ist da euer Ansatz? Wie ist da eure Idee, euer großes Ziel? Also Purpose, glaube ich, ist Ziel, Vision.
Also tatsächlich, wie du sagst, unsere Vision wäre, von oben anzufangen und dann in die Bereiche reinzugehen. Das ist manchmal sogar auch die Realität, dass wirklich also die Führungskräfte oder die oberste Führungsebene sagt, wir haben uns darüber erkundigt, für uns hört sich das sehr, sehr sinnvoll an, in diese Transformation reinzugehen. Und wir sagen dann auch, dass das Führungsteam selbst erstmal, wir nennen es dann loopen soll, also wir benutzen es als Verb, the loop approach, also wenn man sozusagen diese drei Workshops à 2 Tage mit einem Team durchläuft, dann nennen wir das loopen. Und in diesen 6 Tagen schauen wir uns 7 Qualitäten an. Und das ist klare Ausrichtung, gut genutzte Potenziale, verteilte Verantwortlichkeiten. Also das ist zum einen jetzt, wofür gibt es dieses Team? Wen haben wir hier im Team? Welche Potenziale schlummern hier? Und wie können wir dann Rollen gestalten, dass diese Verantwortlichkeiten gut verteilt sind? Und dann gibt es natürlich noch individuelle Effektivität. Wie steuere und führe ich mich selbst, ohne in die Überarbeitung zu kommen? Also auch darauf gut aufzupassen. Und dann gibt es die Teameffektivität, die sich ganz viel in Meetings abspielt. Und dann wechseln wir noch zur Anpassungsfähigkeit. Die Welt, also die Idee des Loop Approaches ist, dass die Welt sich kontinuierlich verändert und ein Team in kleinen Schritten sich mit anpasst und gar nicht nach einem Jahr wieder neue Strukturen, so jetzt müssen wir uns nochmal neu hinsetzen, sondern dass dann eigentlich ein kontinuierlicher Prozess angestoßen wird. Und die 7. Qualität ist die Feedback- und Konfliktkompetenz. Dem widmen wir tatsächlich 1,5 Tage von diesem Workshop. Und wir motivieren sehr, dass die Führungsteam quasi tatsächlich anfängt mit so einem Loop. Also diese Teamreise selber macht und erfährt, wie es ist. Und das gelingt uns durchaus oft, dass von oben angefangen wird, aber es gibt genauso oft, dass jemand aus einem Team das Buch gelesen hat und sogar so ein bisschen DIY, do it yourself, einfach sagt, wollen wir das nicht machen? Und dass ein Team das macht. Und das ist dann so ein bisschen, in der Kantine wird dann vielleicht darüber gesprochen oder an der Kaffeemaschine und andere wären interessiert. Oder es gibt einen Bereichsleiter und wir fangen so ein bisschen mehr in der Mitte an. Mit dem Loop Approach verändert sich auch ein bisschen die Sprache. Also es gibt so Begriffe wie spannungsbasiertes Arbeiten oder ist das Set safe enough to try? Ist die Abkürzung, Set ist die Abkürzung für diese Frage. Und darüber wird natürlich auch Aufmerksamkeit erzeugt. Hey, ihr benutzt so Worte und was bedeutet es genau? Es ist aber wirklich ein Erfolgsfaktor, dass die Führungskraft dahinter steht. Und es kann natürlich erstmal die Führungskraft von einem Team sein, wenn man größer denkt, vielleicht Bereichsleitung. Und wenn man noch größer denkt in Richtung einer Organisation, dass es dann wirklich die Führungsebene ist. Es ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und ganz häufig ist es aber auch so, dass es wirklich, wir nennen es manchmal so wie viral, dann sich auch ausbreitet. Und Teams Interesse kriegen. Also wir haben in einem großen Konzern, das ist auch in dem Buch, ist ein Use Case davon. Es gibt ja das Buch The Loop Approach. In der zweiten Auflage sind einige Use Cases drin, da ist der Fall von der Telekom drin. Die haben zum Beispiel gesagt, ihr müsst euch bewerben, einen Loop machen zu dürfen. Und dann haben sich Teams beworben. Und das ist natürlich auch eine tolle Herangehensweise, wirklich auch mit den Leuten zu arbeiten, die Lust drauf haben. Und dann aber auch zu gucken, hat das Team auch Herausforderungen, an denen sie wachsen möchten. Und das sind für uns auch wichtige Kriterien, dass da schon auch durchaus Schmerzpunkte sind, dass die Zusammenarbeit im Moment nicht so gut funktioniert und dass sie auch was verändern möchten. Und genau, also es sind so, deswegen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und es gelingt auf die unterschiedlichsten Weisen. Und ja, sowohl in großen Konzernen als auch, wir haben Mittelstand, Stiftungen, wir sind inzwischen in Krankenhäusern auch unterwegs. Da gibt es auf der Website meinestation.de, kann man sich anschauen. Das hat ein Chefarzt eingeführt, der wirklich mit diesen Prinzipien arbeitet und alle sind mit einbezogen, die Pflegekräfte, die Küche, die und so weiter, arbeiten da zusammen als ein Team.
Ja, ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken. Und Loop Approach, vielleicht zu dem Begriff Loop noch. So was ich verstanden habe, ergänzt mich oder korrigiere mich gerne. Was ihr unter Loop versteht, ist, es sind ja dreimal zwei Tage. Und Loop ist sowas gemeint wie, ihr gebt einen Input und dann sind die Menschen ein Stück weiter vom Wissen, vom Können vielleicht auch. Und dann gibt es danach nochmal einen Workshop. Das heißt, es gibt so eine Schleife, wie so eine Spirale, wo man von einer Ebene auf die andere geht. Ist das so gedacht, korrekt?
Ja, tatsächlich haben wir gedacht, also wir bezeichnen die ganze Reise, also alle drei Workshops, als einen Loop. Und tatsächlich, als wir das 2017, 2018 entwickelt haben, da dachten wir, man würde mehrfach loopen. Und es hat sich aber herausgestellt, das tut man nicht, sondern man arbeitet in diesem System und das sind dann vielleicht diese Anpassungsfähigkeiten und das sind vielleicht wie kleine Schleifen, dass man eigentlich kontinuierlich sich anpasst, sich weiterentwickelt, nochmal guckt, wo wollen wir nochmal draufschauen, auf welche dieser sieben Qualitäten merken wir, ach, da gibt es noch weiteres Potenzial zu heben, was da drin steckt, ne? Und der Loop Approach, das ist mir auch uns allen ganz, ganz wichtig, es ist keine Antwort, wie es sein soll, sondern es ist eine Teamreise, wo das Team in diesem Workshop gemeinsam entwickelt, wie sie zukünftig zusammenarbeiten wollen. Also wir geben Impulse rein entlang dieser sieben Qualitäten und haben da tolle Sachen im Gepäck, wo dann tatsächlich auch viel Veränderung passiert. Und häufig ist es Verhaltensänderung im Sinne von, wie machen wir Teammeetings anders, wie organisiere ich mich selbst anders. Wie schaffen wir selbst Strukturen? Wie treffen wir Entscheidungen? Und darüber verändert sich tatsächlich auch die Kultur. Weil Kultur kann man ja nicht so direkt anpacken und verändern, sondern ich finde immer, man kann gut sagen, über Verhalten verändert sich die Haltung und über eine gemeinsame Haltung und die gemeinsamen Werte verändert sich dann auch die Kultur mit. Und ganz viele Menschen sagen auch, es ist auf der Reise passiert unweigerlich auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das liegt an einem Begriff, den ich gerne auch nochmal hier näher beleuchten will, nämlich das spannungsbasierte Arbeiten, weil ich da auch so viele Parallelen zur GfK sehe.
Ja, und ich habe mit Freude auch gelesen, dass der Friedrich Fleischmann bei der zweiten Auflage eben Co-Autor ist oder überarbeitet hat. Und den habe ich ja kennengelernt, glaube 2020 oder 19. Der war ja bei uns im K-Training-Team bei
Genau.
der Trainerausbildung und dem ist ja gewaltfreie Kommunikation sehr, sehr wichtig. Auch wenn er das nicht vielleicht so nennt oder auch wenn es nicht so einen großen Rahmen in dem Kontext spielt, sondern ein Teil davon ist. Lass uns mal ein paar Dinge beleuchten. Wandel der Arbeitswelt. Es wird sehr viel seit Corona auch remote gearbeitet oder hybrid, also das heißt von daheim gearbeitet oder eine Kombination von daheim und in der Firma. Was bedeutet das für die Kommunikation? Wie hat sich da die Kommunikation verändert oder was braucht da Kommunikation neu, damit sich das an die Gegebenheiten anpassen kann. Welche Kompetenzen braucht es dazu? Und
Genau. Und
was spielt da die gewaltfreie Kommunikation natürlich rein?
ja. Also es hat sich ja immens verändert, dass genau Teile weggefallen sind, wo man informell gesprochen hat. Es sei denn, das Unternehmen, also an der Kaffeemaschine. Oder man trifft sich im Flur, man sagt sich einfach morgens guten Morgen, also man hat einfach unweigerlich Kontakt gehabt, wenn man früher in Präsenz immer zusammengearbeitet hat. Und dann war auf einmal ein sehr plötzlicher, sehr abrupter Wandel, dass das nicht mehr da war, dass man auf einmal alleine zu Hause war. Und inzwischen hat es sich ja, sage ich mal, eine gute Mitte gefunden, wo es aber sicherlich in vielen Organisationen so ist, dass manche auch immer noch sehr wenig ins Büro kommen, andere mehr ins Büro kommen. Es gibt ja auch sogar jetzt Unternehmen, die wieder zurück wollen und sagen, nee, jetzt müssen wir jetzt wieder alle zurück ins Büro kommen. Was ich denke, was gerade in der Zeit, in der Pandemiezeit wichtig war, dass wir explizit Räume geschaffen haben für das Treffen als Mensch. Und wir haben, und es ist auch immer Teil von dem Loop, dass jedes Meeting auch mit einem Check-in startet. Und dieser Check-in, der dient dem, und ich beschreibe das immer ganz gerne so, dass wenn ich teilen will, wie es mir gerade geht, dann muss ich erst mal kurz mit mir selbst einchecken. Und das machen wir tatsächlich auch, dass wir erst mal eine Minute Stille machen, um überhaupt zu fühlen, wie bin ich gerade da? Bin ich gerade sehr aufgeregt oder bin ich gerade ein bisschen erschöpft? Beschäftigt mich was sehr, um dann zu entscheiden, also da war man kurz im individuellen Raum, so würden wir das benennen, um dann im Beziehungsraum, da entscheide ich, und was teile ich jetzt von mir? Weil ich habe ja immer noch die Wahl, die Sachen nicht zu teilen, das ist mein gutes Recht, auch als Schutz. Und ich kann aber auch sagen, nee, ich möchte das jetzt teilen. Ich möchte auch zeigen, dass ich gerade sehr verletzlich bin aus irgendeiner privaten emotionalen Situation heraus. Und dieses Einchecken hat uns eben sehr geholfen, auch in der Zeit. Wir haben es vorher schon gemacht, aber das war wie ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich wirklich menschlich miteinander zu verbinden. Und unsere zweite Frage ist immer, was hat deine Aufmerksamkeit im Sinne von, oh ja, ich habe jetzt gerade noch an irgendwas ganz extrem gearbeitet und ja, aber jetzt, wenn man das ausspricht, kann man es häufig loslassen, um dann ganz präsent im Meeting zu sein. Und das sind so zwei Elemente, und was wir aber auch auf jeden Fall gemacht haben, und das ist, wo ich finde, wo die GfK, das heißt, wo wir Elemente der GfK nutzen im Beziehungsraum beim Einchecken. Wir haben so ein kleines Handout, wo wir Bedürfnisschalen drauf haben, also wo wir kleine wie Gläser oder Schalen abgebildet haben, und da stehen Bedürfnisse drunter. Und jeder füllt für sich das aus im Sinne von eine Wasserstandslinie einzeichnen. Wie verbunden fühle ich mich gerade und in Bezug auf die Arbeitswelt, das Team jetzt, wie effektiv, wie inspiriert, wie motiviert bin ich? Also diese Fragen einfach, diese Bedürfnisse, und man kann auch eigene dazufügen, um dann mit der Frage reinzustarten, und das ist für uns, wir nennen es dann so ein tieferer Check-in, was feiere ich gerade im Leben und was bedauere ich? Und das kann man natürlich entlang von erfüllten und weniger erfüllten Bedürfnisschalen machen, also weil da sehe ich so. Aber man kann es auch einfach, also es ist bei uns dann nicht festgebunden daran, und so tragen wir das auch weiter im Loop in die Teams, diesen Check-in öfter zu machen, weil es eben auch spannend ist zu sehen, wie verändert es sich. Oder gibt es bestimmte Bedürfnisse, die bei mir jetzt schon dauerhaft untererfüllt sind? Ich muss mich hier drum mal kümmern. Also da ist was auch jetzt nicht vor 6 Wochen besser war oder vor 12 Wochen, sondern was immer noch sehr untererfüllt ist. Und also das ist so, wo wir wirklich diese Bedürfnisse reinholen in den Arbeitskontext.
Da würde mich gleich mal interessieren, weil das ist ja, also grundsätzlich ist ja ein Bereich, den du ansprichst. Der Wandel der Arbeitswelt erfordert ja, weil so viele Herausforderungen gleichzeitig auf Menschen einprasseln, dass sie Verantwortung übernehmen für sich selber. Also sich klären, bitten stellen, entscheiden können, was passt nicht, wo ist zu viel, wo ist zu wenig. Also diese innere Klärung. Ja, was mich interessiert ist, wenn ihr da mit diesem Check-in startet, Teilnehmende des Meetings teilen mit, wie es ihnen gerade geht, was sie gerade feiern, was sie gerade bedauern, wo sie gerade ihren Fokus haben oder was gerade los ist in ihrem Leben bezogen auf die Arbeitswelt. Welche Erfahrungen macht ihr damit? Weil das ist, also, nämlich das war für die meisten, je nachdem in welchem Kontext, Sozialen ist es wieder anders als in einem technischen Beruf. Für die meisten Menschen ist es neu, sich zu offenbaren, sozusagen über Gefühle zu sprechen, über Bedürfnisse zu sprechen, was ich feiere, was ich bedauere. Also, wie sind da die Reaktionen? Wie sind deine Erfahrungen damit?
Genau, also ich finde, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Es ist nämlich die Anschlussfähigkeit. Und es hilft, glaube ich, überhaupt nicht, wenn wir sozusagen mit der Tür gleich ins Haus fallen und gleich alles ausbreiten und so weiter. Diese Feedback- und Konfliktkompetenz findet erst diese Qualität, die beleuchten wir erst in Modul 3. Das heißt, wir haben schon 6 Tage zusammengearbeitet mit dem Team. Auf dieser Reise ist häufig schon sehr, sehr viel psychologische Sicherheit entstanden. Das heißt, am Anfang sind die Check-ins auch sehr klein und oft sind die Antworten, mir geht's gut, ja, und ich habe noch gerade eben an XY gearbeitet und das ist der Check-in. Und es ist auch für so operative Check-ins kann es auch erstmal okay sein. Aber man gewöhnt sich dran, kurz zu sagen, wenn einer sagt, ich bin müde, ich habe nicht gut geschlafen, dann ist es sehr häufig so, dass die ganze Runde darüber spricht, wie sie geschlafen haben. Und das ist okay, weil ich denke, ich glaube, die Menschen tasten sich darüber ran, etwas von sich zu teilen. Und ich habe ein Erlebnis mal gehabt, es war in einem Konzern, in einem reinen Männerteam Vertrieb, die haben irgendwie mehrere hundert Millionen Vertriebsumsatz verantwortet. Und wir waren jetzt an Tag 6 angekommen und es ging eben, da hatten wir jetzt am Vormittag auch eine Einführung in die GfK gemacht, so viel möglich ist, was man so in 3 Stunden machen kann mit einem Team. Also es ist eher noch oberflächlich, aber es ist schon klar geworden, worum es ging. Wir machen gern so einen Bedürfnisspaziergang, kann ich gleich auch noch erzählen, was wir den Teams sozusagen auch teilweise zumuten. Und dann wollten wir in so ein Beziehungsmeeting einsteigen und ich habe also diesen Deep Check-in eingeladen. Was feiere ich, was bedauere ich? Und die Führungskraft fängt an und sagt, mein Vater ist im Krankenhaus und liegt im Sterben. Und was das mit ihm macht. Und das hat so die ganze Teamstimmung verändert. Es hat dazu geführt, dass die anderen auch mehr von sich preisgegeben haben und gezeigt haben. Und sie sind nach diesem Termin rausgegangen und haben wirklich gesagt, boah, wir sind ein klasse Team. Und wir können hier auch wirklich uns zeigen. Wir dürfen uns hier als Menschen zeigen. Und ich möchte in dem Zusammenhang gern auf diese Studie, ich weiß nicht, ob dir die bekannt ist, die Aristoteles-Studie von Google 2017 zurückkommen. Die haben ja 180 Teams untersucht, um herauszufinden, was sind eigentlich die Kriterien oder was macht ein Team wirklich zu einem effektiven und erfolgreichen Team? Und es war eine Studie, die ging über mehrere Jahre auch und sie haben halt das untersucht. Und rausgefunden haben sie, dass mit Abstand der wichtigste Faktor ist die psychologische Sicherheit. Es geht nicht darum, dass irgendwie Koryphäen im Team sind oder dass man Teams zusammenstellt mit den kompetentesten Menschen oder, sondern es kommt darauf an, wie hoch die psychologische Sicherheit ist. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mag immer nicht so dieses Um-zu. Also wir erhöhen jetzt die psychologische Sicherheit, um dann irgendwas anderes zu erreichen. Also, aber ich fand diese Studie sehr, sehr bemerkenswert, weil wir Menschen wollen ja gerne beitragen und wir fühlen uns ja gut, wenn wir wirksam beitragen können. Und wenn eine Grundvoraussetzung ist, wir sind gut verbunden und haben psychologische Sicherheit im Team, das heißt, ich kann mich als Mensch zeigen, ich kann Fehler machen, ich kann die Fehler benennen, dann ist auch natürlich sofort klar, dass man Risiken eingehen kann, dass vielleicht so ein Team auch innovativer ist, weil ich bin nicht innovativ, wenn ich weiß, mir wird der Kopf abgerissen oder ich verliere meine Stelle, wenn ich hier einen Fehler mache, dann sage ich, nee, das ist mir zu risikoreich, das fasse ich nicht an. Aber wenn ich denke, hey, hier kann ich was ausprobieren und Google und andere Unternehmen, also ich würde sagen, es gilt inzwischen für alle Unternehmen, dass sie innovativ sein müssen, da sieht man, wie stark dieser Beziehungsraum, und da ist für mich wirklich die gewaltfreie Kommunikation, das Instrument, das reinzubringen, um die psychologische Sicherheit zu stärken. Weil wir machen uns in dem Moment, wo wir uns trauen, Gefühle zu zeigen, Bedürfnisse zu benennen, gerne ohne das Wort Bedürfnis und vielleicht auch sogar ohne das Wort Gefühl textuell zu benutzen. Aber dadurch zeigen wir uns als Menschen, machen uns verletzlich und bieten an, ihr seid hier, wir können alle zusammen das halten, den Raum, auch wenn es schwierig wird. Und
Ja.
das finde ich so spannend und das verändert das. Und das finde ich auch wieder dieses, Wir sprechen ja gerade GfK im Wandel der Arbeitswelt und ich finde, dass es in beiden Richtungen wirkt. Also ich habe es muss so vor 15 Jahren gewesen sein, da hatte ich mich sehr viel intensiv auch selbst damit beschäftigt und habe einfach in den mitarbeitenden Gesprächen mit IT-Menschen einfach innerlich vermutet, empathisch vermutet. Wie geht es ihm jetzt? Es hat die Gespräche derart verändert. Also sprich einfach, wenn da jemand ist in dieser Haltung, ohne das sogar groß in der Sprache zu benutzen, verändert sich schon was. Und umgekehrt, also sprich einfach das reinzusetzen ins Unternehmen über die Menschen, die so sind, verändert das Unternehmen. Und gleichzeitig ist es aber ein Instrument, was wir anwenden auf dieser Loop-Reise. Ganz explizit, indem wir einen Vormittag der GfK widmen und einen Nachmittag in den Beziehungsraum gehen, was dann wirklich auch explizit das verändert, also wo Menschen explizit mitgenommen werden. Und das finde ich so schön, diese Wechselwirkung. Umso mehr Menschen das dann sozusagen machen, verändert sich wieder das Team, Kultur, der Zusammenhalt und umgekehrt. Ja, also verstehst du, was ich meine? Das ist im Grunde
Ja.
es verstärkt sich.
Ja, und psychische Sicherheit. Ich meine, wenn ich ein Seminar, wenn ich irgendwo reingehe oder ein offenes Seminar mache, dann ist das meine erste Aufgabe, für psychische Sicherheit zu sorgen. Und übersetzt in meiner Sprache ist das sowas wie, ich kenne es ja auch, wenn ich selber angefangen habe, Seminare zu besuchen und so weiter. Ich komme irgendwo rein, ich kenne niemanden. Und da ist unbewusst läuft da sowas ab wie, bin ich ja sicher, passiert mir hier irgendwas? Bin ich willkommen? Gehöre ich dazu? Das sind alles Fragen. Und das ist natürlich in einem Meeting genauso, auch wenn man vielleicht den Menschen kennt. Aber wie sicher bin ich hier?
Ja.
Und wenn das gewährleistet ist, durch verschiedene Faktoren, durch Methodik, dann öffne ich mich und Menschen öffnen sich und werden lockerer und leichter und lernen. Passiert halt, wenn Entspannung da ist. Und es passieren einfach so viele neurologische Verknüpfungen, die da entstehen. Da passiert ja im Hirn ganz viel.
Ja.
Und dann kommen wir auch zu dem Punkt mit den unterschiedlichen Generationen. Wenn ich im Kontakt-Impro mache ich und Yoga und so weiter, wenn ich in solchen Bereichen bin, dann sind die Menschen gewohnt, so ein Check-in zu machen. Also diese Generation, weil meistens sind es junge Menschen, mit denen ich dann zusammen bin, die zumindest in meiner Bubble, in meiner Blase, die sind es gewohnt. Jetzt
Ja.
kommen halt unterschiedliche Generationen zusammen. Was ist da die Herausforderung der Kommunikation und wie kann da die gewaltfreie Kommunikation da helfen oder was habt ihr da für Werkzeuge dafür? Zusätzlich zu dem Check-in, psychische Sicherheit.
Also ich würde gar nicht sagen, dass wir da jetzt ein Werkzeug haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf was Bestimmtes schon abzielst oder ob,
Noch
also ein
nicht. Ich weiß
Werkzeug.
einfach noch nicht, wie. Also
Ja,
eigentlich
okay.
braucht ja etwas,
Ja,
was das
also
jetzt.
was ich merke und das sagen wir auch immer bei jedem Workshop, es ist ein gemeinsamer Lernraum. Und ich meinte ja auch so diese Pers das auf so einer Loop-Reise häufig auch Persönlichkeitsentwicklung passiert. Das ist gar nicht eine Absicht, die wir haben, aber die Menschen sagen uns das. Und wenn jetzt in einem Team junge und ältere Menschen zusammenarbeiten und wir sagen und gestalten diesen Raum so, dass es ein echter Lernraum ist, dass immer mehr Offenheit auch entsteht und nicht Ablehnung gegenüber das, was vielleicht jetzt die jungen Leute hier reinbringen und was war doch immer so hier und darf sich jetzt auch nicht verändern.
Und möchte wertgeschätzt werden, was schon immer so war.
Ja, dass genau,
Ja.
dass beides wertgeschätzt wird und dass dieser gemeinsame Lernraum eben erlaubt, ich schätze Wert, was ihr sozusagen immer so gelebt habt und wir gucken mal, was wir davon bewahren wollen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Loop. Wir gucken immer, was funktioniert gut und was soll unbedingt bewahrt werden. Also wir sind nicht wie so ein Abriss, Unternehmen, was erstmal sagt, okay, erst erstmal, weil wir wissen, wie es geht, sondern wir gucken, was bewahrt werden soll. Und dafür stehen für mich jetzt vielleicht auch eher die älteren Personen, die schon lange irgendwie arbeiten und sagen, das funktioniert einfach gut. Und umgekehrt, also diese Wertschätzung in die Richtung, aber umgekehrt auch diese Neugierde und Offenheit jungen Menschen gegenüber, was bringt ihr eigentlich ein? Was können wir von euch lernen? Und also für mich steckt es einfach drin in dem Moment, wo wir als Menschen wirklich uns als Menschen sehen und diese Neugierde und diese Offenheit haben, da wirklich auch mich zu verbinden und den anderen wirklich zu verstehen. Was steht dahinter? Warum möchte diese Person vielleicht jetzt auch über Gefühle sprechen, weil sie sich hier sicher fühlen möchte, weil sie Sicherheit braucht? Dass auch die Menschen noch dahinter stehen, wenn sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat oder gerade Unterstützung braucht, weil sie jetzt gerade nicht so fit ist. Und das fordern, finde ich, junge Menschen eher ein, dass sie selbstverständlich sagen, das will ich hier auch zeigen können. Während es ist jetzt sehr stereotyp, finde ich, weil es gibt durchaus auch ältere Menschen, die sagen, und die das vielleicht sogar auch leben, weil sie schon so eine Sicherheit in dem Team empfinden. Ich will das jetzt eigentlich nicht nur so auf das eine oder das andere festlegen. Und deswegen würde ich es vielleicht sogar auch ganz loslösen von den Generationen, sondern eher sagen, durch die gewaltfreie Kommunikation, durch die Offenheit, dass wir über Gefühle und Bedürfnisse auch sprechen können, dass es nicht nur erlaubt, sondern eingeladen ist, verändert es sich und es ist eine Offenheit da und über das Verständnis ist vielleicht sogar auch, ja, so geht es mir auch manchmal und ich bin auch erschöpft und ich habe mich bisher nicht getraut zu sagen, ich brauche Unterstützung. Und das finde ich, und es ist sogar häufig, dass eher, wenn Führungskräfte das zeigen, dass wie eine Erlaubnis fürs Team ist, wir dürfen das auch zeigen. Also, dass da oft das Vorangehen der Führungskraft ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Lass uns zwei Bereiche noch näher beleuchten. Wandel der Arbeitszeit, den Bereich Flexibilisierung der Arbeit und Individualisierung und Wertewandel. Inwieweit braucht es da eine andere Kommunikationsform oder was sind die Herausforderungen? Es gibt diese Flexibilisierung. Junge Menschen, die nachkommen, die wollen andere, haben andere Werte und Individualisierung, möchten ja Familie und Arbeit irgendwie in Zusammenhang bringen, in Einklang bringen. Was sind da die Herausforderungen und was braucht es da von der Kommunikation her für eine Veränderung, damit es gelingen kann?
Also bei der Flexibilisierung würde ich gern einen Punkt aufgreifen, den sozusagen die neue Arbeitswelt dringend braucht. Wenn wir in Hierarchien denken, dann ist ja irgendwie die Annahme, dass die Oberen wissen, was jetzt die besten Entscheidungen sind. Und wenn das, was du jetzt sagst, Flexibilisierung, ich will Dinge zusammenbringen, ich bringe hier meine Werte mit rein. Also ich lasse meine Werte eben nicht an der Garderobe hängen, sondern ich bringe sie mit ein. Und da immer in der Annahme, also jetzt diese kontinuierliche positive Unterstellung, dass der Mensch das aus einer positiven Intention es hier auch einbringt und dass die Organisation davon profitieren kann, dass jetzt eine Flexibilisierung vielleicht erwünscht wird, sei es in der Arbeitszeit, sei es vielleicht auch die Aufgaben, die ich übernehme. Und dass dort im Sinne der Anpassungsfähigkeit, und ich finde, jetzt kommt hier dieses spannungsbasierte Arbeiten rein. Also wir nennen eine Spannung, ist das, was wie es heute ist, zwischen dem, wie es sein könnte. Dazwischen empfinden wir eine Spannung. Und das kann sowohl sein, ich will weg von etwas, also die Prozesse laufen hier unrund und wir haben da immer zu Reibung und wir sind da irgendwie nicht effektiv in der Richtung oder aber in einer anderen Richtung hinzu. Ich sehe da eine große Chance für unser Unternehmen oder für unser Team und es erzeugt bei mir eine Spannung. Weiß ich bin im Callcenter und merke, alle Kunden hätten gern irgendein Feature, wenn ich jetzt in irgendeiner App oder sowas da arbeite, im Support und kann das jetzt weitergeben, weil ich sage, da ist eine Chance für uns. Also wir haben da, wenn wir dieses Feature einbauen, dann wären noch mehr Menschen zufrieden oder noch mehr würden es kaufen oder. Also dieses Weg von oder hinzu, beides sind Spannungen. Und genauso würde ich jetzt der Wunsch nach Flexibilisierung, würde ich auch sagen, ist eine Spannung. Ist eine Spannung, wie das Leben sein könnte, wenn ich flexibler wäre und wie es heute ist. Und das stammt jetzt von dem Brian Robertson, der Holacracy entwickelt hat, der sagt, jede Spannung ist valide und ist ein Zeichen für das Unternehmen, hat ein Potenzial, das das Unternehmen voranbringt. Und die Idee ist aber, dass wir Verantwortung für unsere Spannung übernehmen. Also ich würde mal so ein bisschen jetzt behaupten, früher hat man vielleicht eher ein Problem auf den Tisch gestellt in einem Meeting und hat so ungefähr gesagt, so ich habe jetzt das hier abgegeben. Und jetzt soll da mal jemand was mitmachen. So, ich bin raus sozusagen. Und in diesem Ansatz des spannungsbasierten Arbeitens geht es darum, dass ich auch gleich mit einem Lösungsansatz mitkomme. Also ich übernehme Verantwortung und da sehe ich so ganz stark dieses Bedürfnis, bitte, ich übernehme Verantwortung, indem ich sage, wie ich es gern hätte. Ich habe den Lösungsvorschlag so und so. Und dann kann es diskutiert werden im Team und dann kann das verändert werden. Und dann können auch Risiken benannt werden, die man selber vielleicht nicht gesehen hat, aber eine andere Person hat gesehen, oh, das führt aber zu XY und das wirft uns zurück als Team. Also da müssen wir ein bisschen gucken. Und dann sehen wir, dass diese Risiken, also die Frage ist immer, ist es sicher genug, es auszuprobieren? Is it safe enough to try? Und wenn jemand sagt, nee, das ist es nicht, ich sehe da ein Risiko, dann wird geguckt, was können wir an dem Vorschlag verändern, das so zu integrieren, dass die ursprüngliche Spannung bearbeitet wird, aber dieses Risiko rausgenommen wird. Und dann sind wir in diesem Konsentprozess, dass wir das dann einfach mal ausprobieren. Also wenn jemand sagt, ich würde gerne eine flexiblere Arbeitszeit, und wir erleben immer wieder, Menschen sind, wenn sowas auch gestattet wird, dann sind sie häufig sehr, sehr viel motivierter, weil sie sagen, das ist so cool, ich kann jetzt bestimmte Sachen mein Kind immer von der Kita abholen. Und dafür setze ich mich aber dann abends nochmal hin und mache bestimmte Sachen. Oder. Also, es passt für mich. Es ist Win-Win. Es ist für beide Seiten. Aber da müssen wir, und das ist diese persönliche Veränderung, sozusagen für unsere Bedürfnisse eintreten. Und das Wichtige ist, es gibt eben diese Mechanismen, dieses Einladen, dass solche Spannungen auch eingebracht werden dürften, dass eine Bereitschaft für Veränderung da ist. Aber es braucht auf der anderen Seite auch den Mut von dem Einzelnen, zu sagen, ich bringe das jetzt ein und ich will hier eine Veränderung herstellen. Und wir
Womit?
verpassen ganz, ganz oft Potenziale. Und ich sage, ich mache mal gern das Beispiel, wenn ich mal wieder jetzt gehört habe, jetzt hat irgendwie, ist jetzt eine Entscheidung über unsere Köpfe getroffen worden. Und dann treffe ich eine Kollegin an der Kaffeemaschine und lasse mich darüber aus, dass es jetzt wieder doof ist, dass wieder eine Entscheidung über unsere Köpfe und so weiter. Hab mir also Luft gemacht, was auch schön ist, gehe zurück zum Arbeitsplatz, aber mache nichts damit. Und das ist ein verlorenes Potenzial, weil das ist eine Spannung. Und jetzt aber zu sagen, okay, wo ist mein, wir sprechen gerne von dem Circle of Influence, wo ist mein Einflussbereich und was kann ich jetzt mit dieser Spannung machen? Wie kann ich meinen Einflussbereich nutzen, um da vielleicht nochmal zu gucken, wie können wir das ändern? Und das erfordert Mut und es erfordert ein Entlernen. Weil die Menschen sind ja schon sozialisiert und leider auch immer noch aus unseren Kitas und Schulen und Unis, dass man wenig verändern kann. Und deswegen bringen wir es nicht mehr ein, weil wir immer wieder das Gefühl haben, ach, das nutzt sowieso nichts. Ich werde sowieso nicht gehört. Und wenn man aber die Rahmenbedingungen schafft, dann brauchst du natürlich auch wieder die Menschen, die dann wieder Veränderungswünsche einbringen. Und wenn da nichts kommt, dann verändert sich auch nichts. Also es braucht beides. Es braucht die strukturellen Veränderungen und es braucht aber auch, dass die Menschen wieder sich trauen, den Mut haben und wieder zuversichtlich sind, dass das, was sie einbringen, auch tatsächlich eine Veränderung hervorruft.
Damit es gelingt, braucht es wieder Menschen, die sich trauen, Dinge anzusprechen, die sich trauen, Betten zu stellen, Vorschläge zu machen. Also es braucht schon sehr viel individuelle Veränderung und eben diese, was ich vorhin mal erwähnt habe, 8 von 10 Menschen trauen sich nicht, Konflikte anzusprechen oder haben Angst davor. Das sind ja auch eventuell Konfliktpotenziale, wenn ich da so einen Vorschlag einbringe, ich möchte flexible Arbeitszeit oder irgendwas verändern, kann ja was passieren. Also da diesen Mut, die Frage ist, wie gelingt es in Unternehmen, in Teams? Wir haben schon gesprochen, Check-in und psychische Sicherheit darstellen, Vertrauen entwickeln. Gibt es da noch darüber hinaus etwas, was das dazu fördern kann?
Ja, also was ich ganz interessant finde, ist das Thema Feedback. Also alle kennen Feedback. Alle wissen, wie gutes Feedback funktioniert. Also wir fragen ja oft in Teams dann, wie sieht es denn aus und was wisst ihr? Und das ganze Wissen ist da und auf unsere Frage hin, und wie oft findet es statt, gucken sich alle an und sagen, nie, eigentlich nie. Und das ist etwas, was wir ganz extrem etablieren, dass regelmäßig Feedback gegeben wird. Weil dieses Vertrauen, und das findet auch im Beziehungsraum statt. Also das ist auch etwas, wo wir einfach sagen, ja, und ansonsten gebt ihr euch einfach alle 6 Wochen Feedback, wenn ihr keine Idee für andere Formate habt. Wir haben da Formate wie Speed Dating, dass man einfach mal 4 Minuten gibt der eine dem anderen und dann umgekehrt und 4 Minuten spricht man noch drüber und dann ist neues Speed Dating, treffen zwei andere aus einem Team zusammen und geben sich gegenseitig Feedback. Meistens setzt das ganz viel Energie frei und sie sagen immer, das sollten wir öfter machen. Und das Feedback ist auch wirklich ein Instrument, was wieder die psychologische Sicherheit stärkt, weil es wieder ist, ich kann vertrauen, dass die Menschen mit mir sprechen, statt über mich zu sprechen, weil es gibt den Raum, wo sie das machen können. Und zwar 1:1, ohne dass andere zuhören, können sie vielleicht auch mal was Schwieriges ansprechen. Also wir laden, und jetzt ist wieder Anschlussfähigkeit. Am Anfang ist es vielleicht toll, erstmal eine Wertschätzungsdusche für alle zu machen, aber dann ist es auch gut, irgendwann zu sagen, und sprecht ruhig mal auch Sachen an, die nicht so gut funktionieren. Und da sie ja dann an einem Vormittag so ein bisschen die 4 Schritte gelernt haben, versucht die 4 Schritte zu nutzen und wirklich zu sagen, was konkret habt ihr beobachtet? Und was macht's mit euch? Welches Bedürfnis ist bei dir nicht erfüllt? Und da kriegen wir auch immer wieder das interessante Feedback. Das Feedback geben ja oft viel, viel mehr mit mir selbst zu tun hat als mit dem anderen, was auch so eine Erkenntnis ist. Und gleichzeitig kann die andere Person das natürlich so auch viel, viel besser hören, was immer da angesprochen wird. Aber es ist natürlich ist mit einem 3 Stunden GFK-Intro ist es nicht getan. Es ist ja ein Muskel, der trainiert, wie eine Sprache, die gelernt werden muss, oder ein Muskel, der trainiert werden muss, dass es dann in dem Moment auch zur Verfügung steht, das zu nutzen. Und
Ja,
es gibt Unternehmen, die diesen kleinen Teaser wirklich aufgreifen und sagen, okay, wir wollen hier jetzt gewaltfreie Kommunikation in unsere Organisation wirklich einführen und wir machen offene Workshops und wer teilnehmen will, eben teil, also dass es wirklich auch nicht erzwungen ist oder irgendwas in der Richtung.
ich denke, wenn dieser Check-in, so wie du es vorhin beschrieben hast, und auch diese Feedback-Kultur, wenn das allein schon einsieht, bin ich davon überzeugt, dass sich da schon viel verändert. Vor allem, wenn Feedback so gestaltet ist, wie die gewaltfreie Kommunikation das vorschlägt. Weil viele Menschen haben ja schlechte Erfahrungen mit Feedback, Sandwich-Feedback und so weiter, verschiedene Methoden, gewaltfreie Kommunikation. Wenn jemand Feedback gibt, möchte man zum Lernen beitragen oder ich gehe in die Aufrichtigkeit und sage, was bei mir los ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber ich bin halt konkret, wie du sagst, Wahrnehmung. Was wünsche ich mir? Welche Anliegen habe ich und welchen Verbesserungsvorschlag bringe ich noch ein? Damit kann ja ein Empfänger was anfangen, eine Empfängerin. Und das ist konstruktiv. Und allein wenn das schon, wenn Menschen zuhören und die kennen das nicht, beschäftigt euch mit Feedback à la GfK, das ist ein Riesenschatz, der dazu beitragen kann, dass vieles besser miteinander flutscht.
Also, weil du eben noch gefragt hast, was kann man noch machen? Also, was wir dann erstmal nur einmalig im Workshop machen, ist ein Bedürfnisspaziergang. Und das ist tatsächlich wirklich so, die KollegInnen ein bisschen ins kalte Wasser schubsen. Also wir haben natürlich schon 6 Tage miteinander verbracht oder 5,5. Aber dennoch finden es viele als Herausforderung, aber sagen gleichzeitig, das war total toll. Also die Aufgabe ist einfach nur aktives Zuhören und die Aufgabe ist, wir haben dann alle Bedürfnisse auf dem Boden ausgelegt mit Bedürfniskarten und jeder sucht sich im Stillen ein Bedürfnis aus und dann gehen sie in Tandems und wir schicken sie auf einen Spaziergang, dass man einfach im Stillen, also nicht im Stillen, dass man nebeneinander läuft. Die eine Person ist so ein bisschen Timekeeper und jetzt redet, da gibt es unterschiedliche Formate, ich nenne mal eins einfach, Person 1. Redet 2 Minuten über das Bedürfnis, was sie sich ausgesucht hat. Und Person 2 hat danach die Möglichkeit, 1 Minute aktives Zuhören zu üben. Einfach wiederzugeben, ich habe von dir gehört und so weiter. Dann macht Person 2 das Gleiche, erzählt 2 Minuten über das selbst ausgesuchte Bedürfnis und es wiederholt, also die Person 1 macht das aktive Zuhören, gibt wieder 1 Minute. Und diesen Zyklus wiederholen wir 3-mal. Also, dass jede Person 3-mal über das gleiche Bedürfnis und sie kommen zurück und sagen, Und wir sagen auch, laden auch ein, es darf auch Stille entstehen. Und ihr haltet einfach die Stille aus, dann lauft ihr nebeneinander und ganz häufig kommt nochmal was Neues hoch. Und sie kommt zurück und wir haben sehr häufig das Feedback, das war ja total toll. Das war ja wirklich, hätte ich nie gedacht. Es gibt manche auch, die sich natürlich schwer tun, die sich vielleicht auch nicht so öffnen wollen, passiert auch. Aber wir sagen halt immer, wir probieren es und sagen auch so, wir schubsen euch jetzt mal ein bisschen in kaltes Wasser. Probiert
Frage
es mal aus.
dazu, wenn die Gefahr ist halt, wenn Menschen 2 Minuten über ein Bedürfnis oder im Business-Kontext verwende ich dann das Wort Anliegen, sprechen, dann können sie auch schnell in den Mangel kommen, was alles nicht ist und warum das nicht. Tut ihr die ermutigen, in die Schönheit des Bedürfnisses zu gehen? Also was wäre, wenn das erfüllt wäre?
Genau. Also im Sinne von einer Dyade, wir sagen schon, ihr könnt drüber sprechen, wie erfüllt und nicht erfüllt ist es und wie würdet ihr euch das erfüllen und überlegt vielleicht auch, ob es unterschiedliche Strategien gibt und geht mal da auch rein, wie es sich anfühlen würde, wenn es erfüllt wäre. Also das ist so, wie wir es auch mit anleiten. Und also das ist nochmal auch ein sehr schönes Element, wie man wirklich auch psychologische Sicherheit stärken kann.
Ja, und oft auch Klarheit. Also mir geht es so, wenn ich sowas mache, ich bekomme Klarheit, wie wichtig es mir ist und welche Bedeutung es für mich hat und wo es vielleicht lang geht und was ich als nächsten Schritt dann tue. Es entsteht eine Sogwirkung.
Ja, richtig. Und viele sagen auch, das war interessant. Also da kommen ganz viele interessante Feedbacks. Es war interessant, es in meinen Worten zu hören. Das ist ja dieses Klassische, auch was im Coaching angewendet wird. Aber auch die Zuhörenden sagen, das war ganz interessant, weil ich musste ja gar nicht reagieren und das hat mich total entspannt. Also dieses in der Präsenz einfach beim anderen sein zu können, weil gar nicht die Aufgabe ist, jetzt auf irgendeine Art zu reagieren oder was ja viele Menschen dann machen, sind diese Empathiefallen, jetzt einen Ratschlag zu geben. All das wird ja gar nicht gefragt. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt zuhören und einfach das danach wiedergeben, was ich gehört habe. Und mehr nicht. Und haben dann für sich auch gesagt, ich glaube, das mache ich manchmal jetzt auch in anderen Situationen, was ich auch ein sehr schön finde, dass sie das auch mitnehmen.
Ich wollte gerade sagen, das gibt bei vielen Menschen den Impuls, ich will mehr davon.
Ja. Und ein anderes Format im Beziehungsraum, um das einfach noch zu nennen, weil ich das auch ein so einfaches, in der Umsetzung so einfach finde, aber so kraftvoll, ist der Circle Way oder auch zu Deutsch Kreisgespräche. Und das machen wir wirklich auch, dass man ein Thema, man kann auch die Gruppe fragen, welches Thema würde euch interessieren. Man bringt vielleicht auch zwei, drei Möglichkeiten mit. Wie geht's uns? Und das kann jetzt irgendwie sein mit der Umstrukturierung oder dass unser Chef uns verlässt oder. Und es geht wirklich nicht um den Lösungsraum, sondern die Frage ist wirklich, wie geht es mir mit? Und dann lassen wir irgendeinen Gegenstand kreisen, also in den alten Kulturen. Es gibt ja dieses Format gibt es ja seit Tausenden von Jahren in allen Kulturen der Welt. Bei uns ist es dann vielleicht eher ein Flipchart-Stift und nicht ein Stein. Genau.
Friedensstock.
Und die Aufgabe ist nur, sei ganz mit deiner vollen Präsenz ganz bei der Person, die gerade den Stift hat oder den Redegegenstand hat. Und wenn der bei dir ankommt, fühl rein, was du jetzt sagen möchtest. Versuche nicht auf dem Weg, wenn es näher kommt, schon dein Speech sozusagen zurechtzulegen, sondern vertraue darauf, dass das kommt, was dann gesagt werden will, weil die Runde wird zwei, dreimal sein, sodass du dann auch, wenn du was Wichtiges noch sagen willst, dass du dann auch sicher die Gelegenheit noch haben willst. Und wenn du nichts sagen möchtest, darfst du es auch einfach weitergeben. Und sowohl in Teams als auch, wir machen das ja auch selber, also alles, was ich übrigens hier erzähle, ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, mach the dive selbst. Wir sind immer ein Labor und wir tragen nur raus, wovon wir überzeugt sind. Also wir springen nicht auf Trends auf, sondern wir sagen eher, wir gucken mal, wie das funktioniert. Und dieses Format hat so eine Kraft, obwohl es so einfach zu organisieren ist. Also das ist auch auf jeden Fall ein Format, was den Beziehungsraum und die psychologische Sicherheit stärkt.
Vielleicht schon langsam zum Ende kommen, wenn ich auf die Uhr schaue. Wandel der Arbeitswelt, da kommen auch immer Begriffe. New Work, also neues Arbeiten. Mein Verständnis ist, Wandel der Arbeitswelt ist so, das ist die grobe Überschrift, das große Ganze, die ganzen Punkte, die da mit reinfließen. Und New Work ist dann eine Methode, wie das gestaltet werden kann, wie das ausgelebt werden kann, wie damit umgegangen werden kann. Geht vielleicht auch noch agiles Arbeiten mit rein. Also schnelles, flexibles Ausprobieren und aus den Ausprobieren wieder lernen und weitermachen. Inwieweit braucht es da eine andere Form der Kommunikation und inwieweit braucht es da vielleicht gewaltfreie Kommunikation? Also was sind da die Herausforderungen in Bezug von Kommunikation?
Also die Begriffe, die du jetzt genannt hast, die sind für mich immer deswegen sehr schwierig, weil eigentlich jeder ein bisschen was anderes darunter versteht. Also sowohl unter New Work als auch unter Agilität. Und vielleicht ist Agilität noch am nächsten beschrieben. Es kommt aus der IT und die Umsetzung ist vielleicht sowas wie Scrum, aber ich glaube, viele Menschen verstehen da auch viel mehr drunter. Also das größere System ist dann vielleicht noch Safe. New Work, es gibt Organisationen, die denken, wenn sie einen Kicker hinstellen, ist es schon New Work. Also deswegen benutze ich
Entschuldigung, ein was hinstellen? Ein?
einen Kicker
Also
oder
ein Kicker, ja.
eine
Okay, ja.
Platte. Ja, also deswegen, da ist wirklich das Spektrum so breit, was auch darunter verstanden wird, dass ich die nicht so gern benutze. Und jetzt der Bezug zur gewaltfreien Kommunikation im Hinblick auf diese Veränderung. Also ich bin da wieder ganz schnell bei den Themen, ich muss mich sicher fühlen. Also gerade New Work ist ja auch sehr häufig verbunden mit, dass die Macht verteilt wird. Also dass man vielleicht rollenbasiert arbeitet und die Führungskraft, also wir sagen immer, Selbstorganisation braucht Führung. Also nicht, dass da dieses Missverständnis ist, dass dann gar keine Führungskraft mehr da ist. Aber dennoch, dass Verantwortlichkeiten wirklich mit Entscheidungsbefugnissen auch verteilt werden. Und das ist für mich ein Schritt, wo wieder auch Vertrauen gebraucht wird. Und das Vertrauen ist ja wie ein Pflänzchen, was ganz langsam wächst. Also sowohl die Führungskraft braucht das Vertrauen, boah, wenn ich jetzt wirklich diese Verantwortlichkeit abgebe, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren? Das ist ja im besten Sinne, eine Führungskraft will ja wirksam sein, will auch, dass die Arbeit gut und sicher geschafft wird, dass gleichzeitig auch fürsorglich sein oder hat auch die Aufgabe, Fürsorge für die Mitarbeitenden zu tragen. Also da sind ja sehr, sehr viele Dinge, die auch wirklich bedürfnisorientiert schon per se sind. Und dieses Vertrauen, ich gebe das jetzt ab und hoffentlich funktioniert es, ohne dass ich, weil es ist nicht die Idee, das jetzt ständig zu kontrollieren, sondern die Idee ist ja wirklich, es zu übergeben. Und gleichzeitig gibt es aber die Mitarbeitenden, die auf einmal Verantwortung bekommen und das bisher ja auch vielleicht gar nicht in dem Umfang hatten und auch sagen, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was passiert dann? Also auf beiden Seiten braucht es eigentlich Vertrauen und dann ist es oft so ein Henne-Ei-Problem. Hat die Führungskraft zuerst das Vertrauen, sagt, doch, ich traue das dir zu und mach mal. Also die andere Seite kann natürlich nicht was übernehmen, wenn es nicht übergeben wird. Aber da ist so, das Initiale muss da sein, aber es braucht, wenn ich den Ball abwerfe, braucht es natürlich einen Fänger oder eine Fängerin. Und da geht es wieder ganz viel um Sicherheit, um Vertrauen, um diese Themen. Es geht aber auch, und das finde ich, ist auch eine Gefahr unter der Überschrift New Work oder Selbstorganisation, dass oft ein bisschen mehr auf die Mitarbeitenden aufgeladen wird, was auch Fürsorgepflicht angeht. Also in dem Moment, wo ich mitgestalten kann und mitverantwortlich bin und vielleicht sogar auch intrinsisch motiviert bin, gerate ich vielleicht auch eher in die Gefahr, in Richtung Überlastung zu gehen, Erschöpfung zu gehen, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt auch mehr machen, mehr gestalten. Und da ist, glaube ich, auch ein Risiko. Und da auch wieder einen Blick drauf zu werfen und auch da wieder zu schauen, was also auch da Rollen vielleicht zu gestalten oder dass die Führungskraft diese Rolle auch behält, diese Fürsorge, ist es jetzt, könnte es jetzt auch zu viel werden für manche Mitarbeitenden. Also da einen guten Blick drauf zu haben. Und da ist dann, sind wir bei Resilienz und bei den Themen, die auch wieder viel mit unseren Bedürfnissen zu tun haben, viel damit zu tun haben, dass wir es selber spüren, also dieses, ich finde ja immer wirklich, man fängt bei sich selbst an, das selber zu spüren, selber das Bedürfnis zu erkennen. Und manchmal fällt es aber schwer, gerade wenn es um so ganz persönliche eigene Themen geht, wie Erschöpfung und Kraft und diese Themen, das anzusprechen, dass dann schon immer noch Menschen da sind, die mit einem Blick drauf werfen und auch die Themen aktiv ansprechen. Also nicht, dass sozusagen den anderen dann so überhelfen. Na, wir sind ja in einer Selbstorganisation, hättest ja was sagen können oder so, dass da diese Pflicht nicht verloren geht.
Was schätzt du denn so, wenn du mal 5, 10 Jahre vorausblickst? Jetzt kommt KI ganz massiv auf uns zu und Veränderungen überall. Was sind die Herausforderungen, die auf uns zukommen, auf die Arbeitswelt, auf den Wandel der Arbeitswelt und dann natürlich auch auf Menschen, die da drin sind? Gibt es da etwas, wo du schon sehen kannst oder was du vermutest, was so kommt?
Oh, ich finde, das ist eine sehr schwierige und eine sehr, sehr große Frage. Also könnte wahrscheinlich ein Podcast für sich füllen, wobei ich dann, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin bin. Also es gibt ja so viele Aspekte der KI. Also ich glaube, im Moment erleben sehr, sehr viele, wie das uns wirklich eindrücklich und krass bei unserer alltäglichen Arbeit unterstützt, indem wir eben mal schnell einen Text umformulieren lassen, eine E-Mail. Ich habe Videos, habe ich übersetzen lassen mit Lippensynchronisation und das Ganze hat 10 Minuten gedauert und ich hatte ein Video in einer anderen Sprache, wo es so aussieht, als ob der Mensch das wirklich gesprochen hätte. Also wenn man genau hinguckt, sieht man das noch, aber also wirklich so beeindruckend und wo ich sonst erstmal hätte recherchieren müssen nach Anbietern, die so eine Lippensynchronisation umsetzen können, etc. Also ich glaube, im Moment erleben wir so einen Boost von, boah, das ist ja wirklich toll, was alles geht. Und ich glaube, die Menschen, die es gerade viel nutzen, haben vielleicht im Moment noch nicht so diesen Gedanken, könnte ich ersetzt werden. Ich glaube aber, viele Menschen haben das. Und es ist ja auch ganz real. Und für mich heißt es aber, dass sich Dinge nur verschieben. Und da sind wir bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, lebenslanges Lernen. Also, dass wir im Grunde dann unser Haupttätigkeitsfeld uns sich verschieben wird. Und es gibt natürlich daran anhängend sicherlich auch die Situation, dass Menschen entlassen werden und was das dann bedeutet. Also ich muss sagen, ich kann im Moment nicht 10, 15 Jahre vorausschauen. Ich finde, im Moment ist gerade diese Geschwindigkeit so immens, mit was alles von Woche zu Woche, von Tag zu Tag aufpoppt an neuen Möglichkeiten. Ich finde, man kommt kaum hinterher oder ich komme nicht mehr hinterher. Insofern muss ich diese Frage so ein bisschen unbeantwortet lassen. Ich glaube, es löst Ängste aus und es hat aber auch im Moment empfinden wir es viele von uns auch als eine starke Unterstützung. Und ich denke, wir müssen da in Verbindung miteinander bleiben und da ehrlich miteinander sein. So dass wir damit gemeinsam umgehen können, also uns auch stärken, wenn wir da Ängste haben, dass wir darüber sprechen.
Und wie siehst du die Zukunft der gewaltfreien Kommunikation bezogen auf den zukünftigen Wandel der Arbeitswelt?
Also mein Erleben ist, dass es immer mehr nachgefragt wird. Also ich glaube, dass wirklich viele erkannt haben, was es mit uns macht, wenn wir Menschen miteinander empathisch umgehen und mit uns und anderen in Verbindung sind. Und hier sind wir wieder ein bisschen bei dem Umzu und das finde ich ganz gefährlich, so damit wir dann produktiver werden oder so. Also das ist, finde ich, die Gefahr, aber ich sehe es eigentlich nicht, dass das gerade im Moment so, also das Augenmerk darauf so sehr gerichtet ist, sondern tatsächlich, dass Menschen, die das kennenlernen, sagen, boah, das ist ja wirklich für mich lebensverändernd gewesen. Und das will ich auch weitergeben oder das will ich auch nutzen in den Situationen, in denen ich einfach bin, sei es als Führungskraft, sei es als Mitarbeitende, als Eltern, als in der Schule oder. Und ich empfinde es, also sowohl an Nachfragen, die im Moment gestellt werden, immer mehr Anfragen, gewaltfreie Kommunikation für Führungskräfte, allgemein Nachfragen. Ich empfinde es so, dass es steigt und dass die Wichtigkeit erkannt wird, dass wir wieder anders miteinander umgehen müssen.
Letzte Frage. Wie hat die gewaltfreie Kommunikation dein Leben verändert, bevor du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast und deine Gegenwart jetzt?
Die hat mich immens verändert. Also ich habe die GfK kennengelernt. Ich habe im Jahr 2000 mit zwei anderen Menschen ein Unternehmen gegründet. 2001 habe ich mein erstes Kind bekommen und 2003 bin ich ziemlich schwer erkrankt und war sehr, sehr viel wütend, also auf meine Umwelt, insbesondere auf meinen Lebenspartner, der doch wissen müsste und sehen müsste und mir doch helfen müsste und es ist doch offensichtlich und so weiter. Und in der Zeit, 2004, 5 war das, habe ich das Büchlein oder 2003, 4, das Büchlein von Marshall Rosenberg in die Hände bekommen, was deine Wut dir sagen will. Und das hat mir so ziemlich den Kopf gewaschen, muss ich ehrlich sagen. Weil es für mich, und ich habe jetzt das nochmal gelesen, habe gedacht, interessant, ich habe da viel mehr reingelesen, als ich jetzt rauslesen kann. Aber ich habe dann ja auch weitere Bücher gelesen. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine Vermischung auch. Dieses, wenn ich da in dieser Haltung bleibe, bin ich einfach in der Opferrolle. Und mit der GfK kann ich in Fahrersitz kommen. Ich bin für die Erfüllung meiner Bedürfnisse verantwortlich. Und damit komme ich in Fahrersitz und kann mein Leben aktiv gestalten und kann Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Und das hat sehr, sehr viel verändert. Ich habe dann im Zuge verschiedens, also erstmal habe ich Bücher gelesen, dann kam, das fand ich ganz schön, diese aufgenommenen Workshops in Kalifornien von Marshall Rosenberg. Ich glaube, das sind insgesamt 7 Videos, jedes eine 1,5 Stunden. Aus denen habe ich unglaublich viel gelernt und dann habe ich eben ganz viele Workshops teilgenommen, Seminare, Jahresausbildung, verschiedene Sachen und habe immer wieder das Gefühl oder den Eindruck, besser gesagt, ich habe immer wieder den Eindruck, da gibt es noch eine Ebene tiefer und ich kann es noch mal tiefer verstehen und jedes Mal macht es wieder was mit mir. Also allein schon, also die Erkenntnis von ein paar Jahren hatte ich die, wenn ich mich ärgere, dann bin ich eigentlich im Schulddenken. Also, und das habe ich dann wirklich so wie zu einem Mantra gemacht. Ah, du ärgerst dich gerade. Was denkst du denn gerade, was jetzt richtig und was falsch ist und warum? Und dann zack, ah ja, entlarvt, ja. Also solche Dinge, die immer wieder, wenn du einen Wolf siehst, bist du selber einer, ja. Also diese Dinge irgendwie, es ist ein kontinuierliches Lernen. Und das finde ich schön. Und ich freue mich auch, da noch viel, viel mehr andere Tiefen zu erlangen und dann noch tiefer einzusteigen. Also insofern würde ich sagen, es hat sehr mein Leben verändert.
Naja, vielen Dank. Hat mir riesige Freude gemacht. Glaube ich, eine Stunde jetzt. Und ich könnte, glaube ich, noch sehr viel weiterreden. Fand es sehr spannend, mit dir mich darüber zu unterhalten. Vielen Dank.
Danke dir, Peter. Es war für mich ein total inspirierendes Gespräch und ich gehe jetzt tatsächlich richtig energetisiert in den Tag. Ganz vielen
Hurra!
Dank dafür.
Dankeschön. Tschüss.
Danke, tschüss.